Moin, meine Lieben. Heute gibt es schon die letzte kleine Abwechslung vorm langen Wochenende, das ihr hoffentlich mit eurer Familie genießen könnt. Meine erste Frage, die ich heute stelle, knüpft so ein bisschen an die Tierbeschreibung von Konstantin an, der sich ja genauer mit dem Strauß beschäftigt hat. Ihr habt das vielleicht auch schon mal gehört, so als Sprichwort, dass man den Kopf nicht in den Sand stecken soll. Und man sagt ja auch, dass der Strauß das macht. Also geht es in meiner ersten Frage darum, was macht der Straußenkopf im Sand? Dass Strauße ihren Kopf in den Sand stecken, ist ein Märchen. Wenn Strauße das tun würden, käme Sand in Augen und Ohren. Außerdem würden sie wegen des hohen Blutdrucks bewusstlos werden, wenn sie längere Zeit ihren Kopf unter Brusthöhe halten. In Wirklichkeit legt ein Strauß, der auf dem Boden ruht, bei Gefahr seinen Kopf mit ausgestrecktem Hals flach auf den Boden. Das dient der Tarnung. Seine natürlichen Feinde, beispielsweise Löwen, verwechseln den Strauß dann leicht mit einem Busch in der Landschaft. Vor allem halbwüchsige Strauße legen sich so hin. Kommt man ihnen zu nahe, springen sie auf und sausen davon. Mit Spitzengeschwindigkeiten von 60 bis 70 Stundenkilometer haben die Tiere auch gar keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Die Mär vom Straußenkopf im Sand ist schon uralt. Sie stammt von den Arabern. Die Römer und alle späteren Bücherschreiber haben die Geschichte ungeprüft abgekupfert. Man vermutet, dass der Kopf in den Sandmythos auch durch die fehlerhafte Beobachtung beim Tarnen des Nestes entstand. Der das Nest beschützende und die Eier bebrütende Strauß, das Männchen, duckt sich bei gewitterter Gefahr ab und legt den gesamten Körper möglichst flach auf das Nest, um es so zu tarnen. Aus Straußens Sicht ist das clever und meist erfolgreich und alles andere als der Versuch, sich vor der Verantwortung feige zu drücken. Das Missverständnis könnte auch daher rühren, dass Strauße öfter ihre Köpfe zu Boden schwingen, um Geräusche besser identifizieren zu können. Wie auch immer diese Falschinformation in die Welt geraten sein mag, sie ist Basis einer sehr beliebten Redewendung geworden, über die Zoologen nur den Kopf schütteln können. Und der Begriff Vogelstrauß-Politik ist im Grunde die Beleidigung eines sehr intelligenten Tieres. Ja, meine zweite Frage lehnt sich so ein bisschen an das Tierrätsel von Mika an, der uns ja seine Katze vorgestellt hat und vielleicht sich auch schon mal die Frage gestellt hat, warum schnurren glückliche Katzen? Eine schnurrende Katze ist eine zufriedene Katze, oder? So einfach ist es freilich nicht. Danach haben zahlreiche Beobachtungen gezeigt, dass Katzen oft auch bei großen Schmerzen in den Wehen und selbst noch in der Todesstunde laut und anhaltend schnurren. Und diese Katzen kann man wohl kaum als zufrieden bezeichnen. Zufriedenheit ist also nicht Voraussetzung fürs Schnurren. Forscher kamen zu dem Schluss, dass Schnurren eine freundliche, sozial aufgeschlossene Stimmungslage ausdrückt. Es kann sich also beispielsweise auch an einen Tierarzt richten, wenn eine verletzte Katze spürt, dass sie auf dessen Wohlwollen angewiesen ist, oder an den Besitzer als Dank für erwiesene Freundschaft. Katzen benutzen das Schnurren auch als Selbsttherapie, um sich zu beruhigen, zu entspannen, ja bisweilen sogar in Trance zu versetzen. Wie aber schnurren Katzen? Zur Technik gibt es zwei Theorien. Die erste: Neben den normalen Stimmbändern besitzen Katzen sogenannte falsche Stimmbänder. Beim Atmen verursacht der Luftstrom, der darüber fließt, diese katzeneigene Lautäußerung. Dafür muss der Luftstrom etwa 30 Mal pro Sekunde durch leichte Kontraktionen der Kehlkopfmuskeln unterbrochen werden. Die zweite Erklärung: Einige Fachleute meinen, dass das Schnurren nichts mit dem Stimmapparat zu tun hat, sondern mit den Gefäßen. Wenn sich der Blutstrom zum Herzen in den Hauptvenen verstärkt, kommt es zu Turbulenzen. Dieses geschieht am stärksten im Brustraum, da hier die Hauptvene zusammengeschnürt wird. Das Geräusch des Blutstrudels und die entstehenden Vibrationen werden durch das Zwerchfell verstärkt. Der Laut soll nun durch die Luftröhre der Katze in die Nebenhöhlen des Kopfes aufsteigen. In diesen Resonanzkörpern entstehe dann das Schnurren. Da wir jetzt sowieso einmal bei unseren allerliebsten Haustieren sind, würde ich jetzt nach der Katze einfach mal mit dem Hund weitermachen. Ich weiß ja auch, dass einige von euch selber einen Hund haben. Und da ich auch einen habe, habe ich mir mal die Frage gestellt, wie riecht die Hundenase? Hunde definieren und beurteilen die Umwelt mit Hilfe ihrer Nase. Akustische und optische Eindrücke sind deshalb weit weniger wichtig als beim Augentier Mensch. Der nutzt diese Gabe aus und verwendet Schnüffelhunde, um Drogen, Bomben, defekte Gasleitungen, ja sogar Trüffel zu finden. Verhaltensforscher haben in Experimenten eindrucksvoll demonstriert, dass Hunde Gerüche in einer Konzentration von 1 zu 1 Billion wahrnehmen können. Eine amerikanische Studie kommt zu dem Schluss, dass der Mensch, besäße er nur ein Zehntel des Geruchsvermögens eines Hundes, ein völlig anderes Verständnis seiner Umwelt hätte. Die außergewöhnliche Riechleistung von Hunden liegt unter anderem an der Größe des Riechfelles und der Anzahl der Riechzellen. Die Riechschleimhaut beim Menschen hat eine Oberfläche von 5 Quadratzentimetern. Beim Hund sind es 150 Quadratzentimeter. Die Hundenase weist im Durchschnitt rund 220 Millionen Duftrezeptoren auf, im Vergleich zu etwa 5 Millionen beim Menschen. Jede Riechzelle enthält mehrere winzige haarähnliche Strukturen, Zilien genannt. Beim Menschen kommen 6 bis 8 Zilien auf jede Geruchssinneszelle, während sich die Anzahl beim Hund auf 100 bis 150 beläuft. Hunde können Duftgemische selektiv, also wählerisch wahrnehmen. Das bedeutet, sie können Teilkomponenten analysieren, also feststellen, die Informationen in einem Archiv speichern und im großen Umfang später sicher wiedererkennen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Hund eine Art Duftdatenbank besitzt, die in hohem Maße unserem visuellen Gedächtnis, also zu dem, was wir sehen, gleicht. Wie ein Hochleistungscomputer verarbeitet das Hundegehirn riesige Datenmengen, mit denen die Riechzellen es gefüttert haben. Ungefähr 10% des Gehirns eines Hundes sind ausschließlich dazu da, Geruchsinformationen zu verarbeiten. Bei Menschen ist es gerade mal 1%. Diese Fähigkeit, sich an bestimmte Duftstoffe zu erinnern, trägt wahrscheinlich zum sagenhaften Orientierungsvermögen von Hunden bei und bewirkt unter anderem, dass sie auch über Riesenentfernungen zurück nach Hause finden. So, das war mein kleiner Podcast für euch. Heute der letzte vom Wochenende. Ich hoffe, ihr habt einiges Neues mitgenommen aus diesen 3 Fragen, die ich da beantwortet habe. Und würde mich freuen, wenn ihr am Montag wieder dabei seid. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss.